sitzt nun seit 400 Jahren in Gefangenschaft. Und man kann sich an gar nichts anderes mehr erinnern, als gefangen zu sein. Jetzt stell dir das mal ganz kurz vor, du und deine Familie und 4 Millionen andere Menschen um dich herum sind einfach Sklaven. Deine Kinder sind Sklaven, du bist als Sklave aufgewachsen und du kennst kein anderes Leben. Du kennst es einfach nur, in Gefangenschaft zu leben. Du bist nichts anderes gewöhnt. 4 Millionen andere Menschen um dich herum auch. Und eins bist du gewohnt, Befehle auszuführen. Dir wird gesagt, wann du essen gehst, dir wird gesagt, was du isst, du wirst gesagt, wann du aufs Klo gehst, wann du nicht aufs Klo gehst. Dir wird gesagt, wie du dich zu verhalten hast, du bist es einfach gewöhnt, Befehle auszuführen. Dein Tagesrhythmus ist davon bestimmt, das zu tun, was andere zu dir sagen. 4 Millionen Menschen und du, deine Kinder. Und von heute auf morgen bist du frei. Du bist einfach von heute auf morgen frei. Und 4 Millionen andere Menschen um dich herum auch. Und genauso ging es dem Volk Israel. Frei sein klingt einfach, oder? Aber, und frei sein ist bestimmt auf jeden Fall besser, wie versklavt zu sein. Aber wenn man in die Bibel reinschaut, dann sieht man, dass Gott als Gott sein Volk auf diese dramatische Art und Weise befreit hat. Es war ja wirklich Dramatik. Geht zu Pharao, sprich mit Pharao. Pharao sagt, ihr dürft gehen. Pharao sagt, nein, ihr dürft nicht gehen. Dann kommen diese ganzen Plagen. Dann kommt diese eine Nacht, in der das Volk befreit wird. Das war ja wirklich dramatisch, diese Befreiung. Und nach dieser Befreiung hat das Volk Israel interessanterweise einen Haufen neue Probleme gehabt. Sie waren doch frei. Frei sein ist doch einfach, oder? Zuallererst sind sie 40 Jahre im Kreis rumgelaufen, um eine neue Heimat zu finden. Sie waren aus Ägyptenland befreit worden, um 40 Jahre durch die Wüste zu wandern. Und das Volk Israel musste von Grund auf lernen, was es überhaupt heißt, als freie Gemeinschaft zusammenzuleben. Sie waren es ja gar nicht gewöhnt. Man hat vermutlich gelogen, gestohlen, hat andere verraten, damit es einem besser geht. Man kennt das aus diesen Gulags, aus den KZs, dass jüdische Menschen andere jüdischen Menschen verraten haben, um Vorteile zu haben. Man wurde dann so eine Art Aufseher und hatte ein paar Privilegien mehr. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn Menschen in Gefangenschaft sitzen, man sich jeden Vorteil nimmt, den man angeboten bekommt. Und wenn man nach Amerika schaut, sieht man, dass Menschen, die im Gefängnis waren, meistens innerhalb von 3 Jahren wieder ins Gefängnis kommen. Das ist zwar ein komplexes Thema, da spielen ganz viele Sachen mit rein, aber der Mensch gewöhnt sich an die Umstände, in denen er drinsteckt, egal wie schwierig die sind. Und deshalb eben auch diese Studie, Menschen, die im Gefängnis waren, lange Zeit, haben sich an dieses Umfeld angepasst, kommen draußen in der Freiheit gar nicht klar und sind eigentlich froh, wenn sie wieder zurück ins Gefängnis kommen. Weil da wissen sie, wie es funktioniert. Es gibt diesen Film, Die Verurteilten. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Da gibt es so einen alten Mann, der ist ganz lange im Gefängnis. Und er hat Angst, in die Freiheit entlassen zu werden. Und als er dann in der Freiheit ist, tut er sich umbringen, tut sich erhängen. Weil er einfach nicht klarkommt. Er kommt nicht klar mit Freiheit. Weil er zu lange in Gefangenschaft war. Und wenn wir das Volk Israel anschauen, es wird befreit in einer Nacht. Und das Erste, was sie machen, ist, sie wollen zurück nach Ägypten. Zu den Fleischtöpfen. Dahin wollen wir zurück, weil da ging es uns eigentlich gut. Wir haben uns dran gewöhnt, in der Sklaverei zu sein. Und jetzt sind wir in der Freiheit, jetzt müssen wir für unser Essen selber sorgen, wir müssen uns organisieren. Das sind, wie gesagt, 4 Millionen Menschen, die gefüttert werden müssen. Es braucht Ordnung in diesem Lager. Und was wollen sie? Sie wollen zurück in die Gefangenschaft, weil dort ging es ihnen gut, weil man sich daran gewöhnt hatte, an diese Umstände. Und ich glaube, dass es Menschen extrem schwer fällt, sich neuen Umständen anzupassen. Und deshalb fallen Menschen ganz oft wieder zurück in so eine Versklavungsgewohnheiten. Die zweite Verheißung, die Gott seinem Volk gibt, ist: Ich werde euch aus eurer Sklaverei in Ägypten befreien. Und das Interessante ist, warum eigentlich? Das Volk Israel ist doch schon frei. Ist doch aus Ägypten befreit worden. Warum sagt Gott, und jetzt möchte ich euch von eurer Sklaverei nochmal befreien? Es gibt einen Rabbi, der hat mal gesagt, für Gott war das eine Leichtigkeit. Das war für Gott wie mit einem Fingerschnipsen, das Volk Israel aus Ägypten zu befreien. Aber Ägypten aus Israel rauszubringen, das dauert bis heute. Also es ist was Leichtes für Gott gewesen, in einer Nacht, in dieser besonderen Nacht, dieses Volk aus Ägypten zu befreien, aber Ägypten aus Israel rauszuholen, diese Sklavenmentalität, dieses Denken, das ist was ganz anderes. Und ich glaube, in diesem Satz steckt eine große Wahrheit. Und ich glaube, in dieser Spannung leben wir auch. Wir sind geistlich frei, wir sind fest entschlossen, Jesus nachzufolgen, wir sind fest entschlossen, ein Leben mit Gott zu leben. Und dann holen uns trotzdem immer wieder unsere alten Gewohnheiten ein, unser sündiges Verhalten, es holt uns immer wieder ein. Und wie gesagt, eine Nacht und Israel ist frei. Aber dieses Verhalten, diese Sklavenmentalität, dieses Denken, Ägypten aus Israel rauszubringen, ist was ganz anderes. Und dieses Volk Israel ist also unterwegs. Es ist unterwegs in die Freiheit. Aber ihr Verhalten war immer noch das von Sklaven. Sie haben sich selbst in dem falschen Licht gesehen. Sie haben Gott misstraut die ganze Zeit, wenn man diese Geschichte liest mit Josua und Kaleb, wo Gott dem Volk dieses Land verheißt. Und die Israeliten sagen, nö, stimmt nicht. Also Gott hat zwar ein Wunder getan, Gott hat uns befreit, aber wir vertrauen diesem Gott nicht. Eigentlich hat das Volk Israel die ganze Zeit Misstrauen gegen diesen Gott. Meint Gott wirklich gut? Was ist mit Essen? Was ist mit Trinken? Wer versorgt uns denn in der Wüste? Also das Volk Israel hat sich selber in dem falschen Licht gesehen. Sie haben Gott misstraut und sie hatten, sage ich mal, eine große Skepsis, was ihre Zukunft anbelangte. Und ich glaube, dass es uns Menschen auch so geht. Wir sind unterwegs zum Himmel, wir sind unterwegs in unsere Heimat und immer wieder holen uns selbstsüchtige Gewohnheiten, heimliche Süchte und sündiges Verhalten ein. Und deshalb diese zweite Verheißung: Ich will euch befreien. Und Befreiung und Errettung sind zwei ganz verschiedene Sachen. Die erste Verheißung, die Gott ihnen gegeben hat, war: Ich will euch herausführen. Also ich rette euch. Ich errette euch in einer Nacht. Das ist wie, wenn ich mein Leben Jesus übergebe. Das ist ein einmaliger Akt. Ich sage zu Jesus: Jesus, ich brauche Errettung. Ich brauche ein neues Leben und ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst. Das ist ein einmaliger Akt. Und dann wird Gott mir meine ganze Schuld vergeben. Alles, was ich bis daher getan habe und vermutlich auch das, was ich noch tun werde. Das ist ein einmaliger Akt. Das ist Errettung. Befreiung ist ein lebenslanger Prozess. Und zwar, Befreiung heißt, dass wir unsere Gewohnheiten, unsere Haltungen und unser Denk und unsere Denkmuster, davon müssen wir befreit werden. Paulus sagt im Römerbrief, das ist so eine Kernstelle im Römerbrief, Römer 12, 1 und 2 sagt Paulus, dass wir unser ganzes Denken erneuern müssen, lassen, sollen, dürfen, damit wir überhaupt erkennen können, was der Wille Gottes ist. Also es muss ein Prozess in Gang gesetzt werden, dass unsere Haltungen, unser Denken, unsere Gewohnheiten, die möchte Gott befreien. Errettet worden bist du und ich, sobald wir Jesus unser Leben geben. Befreiung Oder ich sag's mal so, Errettung ist das ewige Leben, das habe ich, das hast du und ich. Befreiung bestimmt die Qualität, die wir in unserem irdischen Leben haben. Befreiung bestimmt das, was wir auf dieser Erde erleben. Errettung heißt, ich bin erlöst und meine Heimat ist im Himmel. Befreiung bestimmt die Qualität, mit der ich mein Leben auf dieser Erde lebe. Und Gott bietet uns diese Befreiung an. Er will uns helfen, ganz zu werden, heil zu werden. Und vielleicht hilft uns ein Bild. Gott ist eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und da wir Gottes Ebenbild sind, also es heißt in der Bibel, im ersten Buch Mose, dass Gott uns zu seinem Abbild geschaffen hat. Der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Das ist auch eine Dreieinigkeit. Und diese Dreieinigkeit, die wir Menschen haben, Seele, Körper und Geist, durch diese Errettung, dadurch, dass ich Jesus mein Leben übergebe, wird ein Prozess in Gang gesetzt, der meinem Geist mit der Hilfe vom Heiligen Geist hilft, meinen Körper und meine Seele neu zu machen. Da wird ein Prozess in Gang gesetzt. Und wir Menschen funktionieren einfach so. Wir sind diese Dreieinigkeit. Wir haben vielleicht, wie gesagt, einen neuen Geist. Wir sind errettet. Wir wollen mit Jesus leben. Aber unsere Seele und unser Körper, der ist noch gefangen manchmal in eben Denkmustern, Verhalten, sündiges Verhalten. Und ich glaube aber, dass durch diese Errettung, die Gott uns anbietet, durch diesen neuen Geist, den wir bekommen, dass der uns hilft, eine Bewegung in Gang zu setzen, um unsere Seelen, also das, was wir fühlen und denken, und unser Fleisch, Paulus sagt, Sargs dazu, das ist so das Fleisch, das ist dieses sündige Verhalten, dass das durch den Geist, der jetzt wieder lebendig gemacht worden ist, verändert werden kann. Ich habe das Gefühl, und ich kenne das auch in meinem Leben, dass ich mich manchmal gar nicht so darauf verlasse, dass Gott mir wirklich ein neues Leben geschenkt hat, weil ich es zulasse, dass meine körperlichen und seelischen Bedürfnisse oder Gelüste, sagt man, fleischliche Gelüste, mein Denken und mein Verhalten nach wie vor steuern. Ich verhalte mich wie jemand, der keinen neuen Geist hat. Und ich erlaube oft genug meiner Seele und meinem Verstand, meinem Denken und meinen Gefühlen, durch das, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, wird das wie vernebelt. Es gibt Verletzungen zum Beispiel. Und die vernebeln mein Denken, die vernebeln mein Verhalten, die vernebeln meine Grundeinstellungen zum Leben. Und ich bleibe ganz oft zerbrochen und gequält zurück. In der Mathematik, wer von euch ist Mathematiker? Du bist Mathematiker, gell? Du weißt, von was ich rede. Es gibt in der Mathematik einen Begriff für eine ganze Zahl, die nennt man Integer. Das ist keine Bruchzahl, das ist eine ganze Zahl. Und Integer heißt ganz, heil. Und das Wort Integrität kommt genau von diesem Begriff Integer. Und Integrität heißt Ganzheit. Man ist vollständig, man ist nicht gebrochen. Und ich erlebe das in meinem Leben ganz oft, dass mir diese Integrität fehlt. Ich merke, ich bin irgendwo, ich bin nicht heil, ich bin unvollständig, ich bin zerbrochen und manchmal bin ich auch zerrissen. Paulus drückt es ganz gut aus, wenn er sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich hasse, das tue ich. Paulus fehlt diese Integrität auch, er weiß das. Und Sünde zersetzt diese Integrität und es zerlegt unser Leben in Heimlichkeiten und in Selbstbetrug. Ich kenne das. Und Paulus benutzt dieses Bild, wenn er sagt, ein bisschen Sauerteig, das er mit der Sünde vergleicht, zersetzt alles. Und das kenne ich aus meinem Leben, dieses Nicht-Heilsein, dieses Nicht-Ganzsein, dieses Zerbrochensein. Und Sünde ist so ein Überbegriff. Und jeder versteht darunter irgendwas anderes. Dann gibt es noch die Erbsündenlehre. Ich glaube, Sünde entsteht zuallererst, weil wir falsche Entscheidungen treffen, aufgrund von unseren Überzeugungen, Haltungen und Gewohnheiten. Ich komme aus einem Elternhaus, wo man sehr über Fremdländer gesprochen, also sehr schlecht über Ausländer gesprochen hat. Die nehmen uns die Jobs weg. Damals Deutschland, Wiederaufbau, kamen sehr viele türkische und italienische Gastarbeiter nach Deutschland. Die haben uns die Jobs weggenommen. Ich bin mit der Grundhaltung aufgewachsen, Ausländer sind schlecht. Ist so. Das war so eine Grundhaltung von mir. Und bis ich überhaupt mal verstanden habe, warum ich schlecht über Menschen anderer Kulturen denke, bis ich erst mal gecheckt habe, dass ich mein Denken erneuern lassen muss. Weil für mich war das normal, schlecht über solche Menschen zu denken. Oder für manche Menschen ist es normal, geizig zu sein, weil sie so erzogen worden sind. Schaff dir Notgroschen, tu bloß nichts ausgeben, sei geizig und sparsam. Aber das ist eine Grundhaltung. Und aus Sparsamkeit wird Geiz und Geiz ist Sünde. So funktioniert Sünde. Ich habe Grundmuster, ich habe Verhaltensregeln mir angewohnt, ich habe Überzeugungen übernommen und die bestimmen mein Leben. Das ist diese Sklavenmentalität, in der ich oft genug drinstecke. Und Sünde ist für mich auch, die Definition von Sünde ist für mich auch, es bieten sich Gelegenheiten in meinem Leben, wo ich Abkürzungen gehen kann, anstatt das zu tun, was Gott zu mir sagt. Und wenn ich eins aus der Bibel lerne, ist, Abkürzungen dauern in der Regel länger. Das ist so. Man meint, man hat einen Schlupfwinkel gefunden, man kommt da irgendwie durch, aber letztendlich dauert die Abkürzung teilweise ein Leben lang. Und das ist auch etwas, so funktioniert Sünde. Ich habe Haltungen, ich habe Denkmuster, ich habe Überzeugungen, die lebe ich aus. Wie gesagt, Sparsamkeit ist an für sich ja nichts Schlimmes, aber wenn es zu Geiz wird. Eine Abkürzung zu gehen ist an für sich auch nichts Schlimmes, aber wenn ich dadurch Gottes Wege für mein Leben umgehen will, dann wird es zur Schuld, dann wird es zur Sünde. Und Errettung in dieser einen Nacht oder unsere Bekehrung, das ist nicht das Ziel, das ist der Anfang. Deswegen ist auch diese erste Verheißung, ich werde euch aus der Bedrängnis herausführen. Also ich befreie euch, ich errette euch jetzt aus Ägypten. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt möchte ich euch befreien. Jetzt möchte ich, dass eure Lebensqualität auf dieser Erde ein Leben voll Fülle wird. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir integer sind, dass wir ganz sind, dass wir heil sind. Unser Geist ist dafür geschaffen worden, Körper und Seele zu steuern. Und damit das geschehen kann, muss unser Körper, also unser Fleisch, diese Gelüste und unser Denken, Seele und Gefühle einen Reinigungsprozess durchlaufen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Im Grunde genommen müssen wir einfach lernen, so zu leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Das hört sich immer so einfach an bei uns Christen. Jetzt folge ich Jesus nach und jetzt wird alles besser. Ich würde sagen, ich liebe mein Leben mit Gott, absolut. Ich bin von Herzen gerne Christ, aber mein Leben ist deswegen nicht einfacher geworden. Die Probleme haben eigentlich erst angefangen, weil nun dieser Heilige Geist in meinem Leben anfängt, mir Dinge zu zeigen, die mir gar nicht passen. Eben mein Vorurteil gegen andere Menschen, vielleicht mein Geiz, vielleicht meine Ich-Sucht oder meine Bequemlichkeit, mein schlechtes Denken, mein schlechtes Reden. Und die Probleme fangen mit der Errettung erst an. Also das, Jesus sagt mal, wenn du mir nachfolgen willst, überschlag mal die Kosten. Also das kostet was, Nachfolge kostet was. Also wie können wir Gottes Geist erlauben, dass wir wirklich freie Menschen werden? Das ist ein wichtiges Thema, glaube ich. Und ich weiß, dass es extrem entmutigen kann. Ich streng mich an. Die Woche klappt's. Jetzt schaffe ich's. Jetzt verändere ich mein Verhalten. Und dann falle ich wieder in dieselbe Schlinge. Und ich glaube, Sünde ist wirklich wie so eine Schlinge. Die umschlingt mich wie so eine Falle. Und dann falle ich und dann geht es mir schlecht. Dann fühle ich mich schlecht. Und dann kommen Gedanken wie jemand, wenn das jemand wüsste. Wenn mich jetzt jemand sehen würde, ich bin doch der Pastor. Die würden ja denken, was ist das für ein Christ? Ich kenne diese Gedanken. Und dann klagt uns der Teufel an und sagt, was denkst denn du eigentlich, wer du bist? Du bist ein Versager, Markus. Und Sünde will immer im Verborgenen bleiben. Sünde will nicht ans Licht, weil wenn es ans Licht kommen würde, würde ich mich nicht mehr als Versager fühlen. Wenn ich es bei mir belasse, fühle ich mich schlecht und meine Gedanken drehen sich um das, was ich schlecht mache. Also Sünde und Süchte wollen nie ans Licht. Der Teufel sagt zu mir, Markus, du bist ein Versager. Und ich sage, das ist nicht wahr. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, ich kann und werde frei werden, weil das Gott verheißt. Die Frage ist nur, wie? Was hilft uns dabei, ganze und heile Menschen zu werden? Ich glaube, das Erste ist, dass wir das willentlich wollen. Dass wir ganz bewusst sagen, zuallererst, das ist nicht die Wahrheit, dass ich in meinen Denkmustern gefangen bleiben muss. Ja, ich kann Veränderung erleben. Oft genug sage ich mir, ich ändere mich eh nicht mehr oder ich bin halt, wie ich bin. Wir hatten mal ein Gespräch in der Gemeindeleitung vor Jahren. Da hat jemand zu mir, da war ein Mann, der hat immer sehr, sehr blöd reagiert. Das war so ein Choleriker-Typ. Und irgendwann mal sagt er zu mir, ich bin halt, wie ich bin. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, wie ich bin? Wenn mich früher jemand dumm angemacht hat, hat es eine auf die 12 gegeben. Und wenn er gefragt hat, warum, hat er nochmal eine gekriegt. Aber weißt du was, ich bin halt, wie ich bin. Das nächste Mal, wenn du mich blöd anmachst, gibt es voll eine auf die 12. Und wenn du danach sagst, warum, sage ich, ich bin halt, wie ich bin. Das ist eine Ausrede. Zu sagen, ich bin halt, wie ich bin. Und ich bin halt, wie ich bin, heißt eigentlich, ich habe schon längst kapituliert. Ich glaube nicht mehr daran, dass Gott mich heil machen kann. Ich bin halt, wie ich bin, das sagt der Teufel. Markus, du bist halt, wie du bist. Aber wie gesagt, ich habe schon lange keinen mehr auf die 12 gegeben. Also das heißt, es gibt ja Veränderung. Es gibt ja Veränderung. Und das muss ich aber auch glauben und auch aussprechen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass das ein Prozess ist. Errettung ist eine einmalige Sache, Befreiung ist ein Prozess. Und ich glaube, was es dafür braucht, mal grundsätzlich, ist eine gesunde und eine gute Gemeinschaft. Ich brauche Menschen um mich herum, zu denen ich sagen kann, weißt du was, ich bin nicht okay. Das, was ich oft von so, in so, ich muss da immer sehr aufpassen, ich nenne das jetzt mal Wellness-Predigten, dann sagt man sich gegenseitig, du bist okay und ich bin okay. Aber eigentlich müssten wir sagen, weißt du was, ich bin überhaupt nicht okay, ich bin zerbrochen und ich bin kaputt. Und ich bin viel kaputter, wie du denkst, dass ich kaputt bin. Und weißt du was, das bist du auch. Und wir Christen denken oft, wenn man das zugibt, dann verlieren wir unser Gesicht. Wisst ihr, was wir verlieren? Wir verlieren unsere Masken. Ich lege endlich mal meine Maske ab. Ich verliere nicht mein Gesicht, wenn ich ehrlich bin. Ich lege endlich meine Maske ab und dann zeige ich mein Gesicht. Wir haben immer so Angst davor, eben wie gesagt, unser Gesicht zu verlieren. Nein, wenn ich ehrlich bin, lege ich meine Maske ab und der andere sieht mich, wie ich wirklich bin. Und ich glaube, das braucht es, um in diesem Prozess der Befreiung überhaupt leben zu können. Zu wissen, ich bin nicht okay und du bist auch nicht okay. Und das ist völlig okay. Ich muss dir nichts vorspielen. Ich muss dir nicht beweisen, ich bin jemand Besseres. Es gibt zwei Bereiche, in denen wir Menschen, glaube ich, Befreiung erleben müssen. Das ist einmal Sünde und es sind Verletzungen. Gibt es noch andere Bereiche, aber ich glaube, diese beiden Bereiche, Sünde und Verletzungen, das sind die großen Themen, die uns immer wieder, wo wir merken, wir sind eben nicht frei. Und wie gesagt, Sünde entsteht durch Gewohnheiten, Haltungen und auch durch Süchte teilweise. Und hinter all diesen Dingen stehen eben falsche Überzeugungen, die dann unser ganzes Leben beeinflussen. Man sagt auch, es gibt so ein deutsches Sprichwort, das, was du anguckst, zu dem wirst du. Und es gibt manche Ehepaare, die haben einen Dackel, die schauen tatsächlich aus wie ihr Waldi. Also das, was du anguckst, zu dem wirst du. Und die Überzeugungen, die du hast, zu dem wirst du. Wenn du ein Mensch bist, der alles schlecht sieht, der immer nur das Negative sieht, und da neige ich dazu, dann denke ich auch die ganze Zeit schlecht. Ich freue mich nicht an anderen oder über andere Dinge, weil meine Überzeugungen so geprägt sind, die ganze Welt ist eh gegen dich, Markus. Keiner meint's gut mit dir. Und das prägt mein Verhalten. Und dann sündige ich, indem ich schlecht über andere Menschen rede, indem ich schlecht über andere Menschen denke. Und ich glaube, uns ist oft gar nicht bewusst, wie tief und wie falsch Überzeugungen von uns sind. Mir ist das oft gar nicht bewusst. Und wie verankert diese Überzeugungen in uns drin sind. Gewohnheiten, Denkmuster und wir setzen uns oft Umständen aus, die uns nicht näher zu Gott bringen. Also man setzt sich ganz bewusst irgendwelchen Sachen aus, die unnötigerweise das Risiko beinhalten, Blödsinn zu machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel pornografieabhängig oder süchtig wäre und ich gehe abends ins Internet, dann setze ich mich da einem Risiko aus und ich werde, wenn ich nicht aufpasse, auf einer Seite landen, wo ich mir Schmuddelzeug anschaue. Ich setze mich bewusst ein unnötigen Risiko aus. Das machen wir manchmal bewusst und manchmal ganz unbewusst. Also Sünde sind nicht einfach nur, weil wir keine Macht über uns selber haben, sondern wir beeinflussen das durch unser Denken und durch unnötige Situationen, in denen wir uns in Versuchung führen. Jetzt möchte ich mich einen kurzen Augenblick mit dem Thema Sucht befassen. Und falls du denkst, du hast kein Problem mit Sucht, dann möchte ich dir heute Morgen einfach mal sagen, Sucht beinhaltet alles im Leben. Also Sucht ist nicht der Alkoholiker oder der Kokainabhängige oder der Raucher, sondern Sucht oder Süchte sind die Dinge in unserem Leben, die wir rechtfertigen, wo wir gut reden und bei anderen verurteilen. Also wenn du denkst, du bist nicht süchtig, dann sei dir gesagt, jeder von uns hat irgendwelche Süchte, weil der Begriff Sucht kommt von dem Begriff Suchen. Wir suchen Erfüllung, wir suchen angenommen sein und daraus entwickelt sich eine Sucht. Und das Ding ist, wie gesagt, du bist vielleicht nicht kokainabhängig, aber dafür bist du vielleicht 5 Stunden am Tag online und guckst nach jedem neuen Tweet oder nach jeder neuen WhatsApp. Vielleicht rauchst du nicht, aber vielleicht ist es ganz normal für dich, bei jedem Essen zu viel zu essen. Vielleicht bist du auch nicht spielsüchtig, aber du hockst jeden Tag 5 Stunden vorm Fernseher. Und wie gesagt, Sucht ist kein Thema für Selbsthilfegruppen. Sucht heißt einfach, es gibt Dinge in meinem Leben, die über mich Kontrolle haben. Das ist eine Sucht. Und das kann alles sein. Und vielleicht müssen wir uns den Verlauf von der Sucht kurz anschauen. Also am Anfang tun wir irgendwas. Zum Beispiel, ich richte mir ein neues Handy ein und mache da ein WhatsApp-Konto. Ich mache was bewusst und ich finde es auch ganz gut. Und irgendwann mal, also Süchte zielen immer darauf, zu unserer Identität zu werden. Jetzt gibt es Menschen, die sagen dann, ja, ich bin halt ein Workaholic. Nee, eigentlich bist du arbeitssüchtig. Andere sagen, ich bin halt ein Modefreak, also ich kaufe mir halt ständig die neuesten und teuersten Klamotten. Nee, du bist abhängig, danach gut auszuschauen. Also wir benutzen Begriffe wie Modefreak oder Workaholic oder Sportfreak, um unsere Sucht irgendwie so ein bisschen zu kaschieren und das so ein bisschen lieblich darzustellen. Ein Workaholic ist süchtig. Punkt. Ein Modefreak oder ich reise halt gern. Ja, und dann kommt die Corona-Krise und ich kann 2 Jahre nicht reisen und diese Menschen kriegen eine Lebenskrise. Also, du bist süchtig danach. Diese ganzen Karnevalsmenschen, Fasnacht, als das ausgefallen ist, gab es Menschen, die sind daran fast zerbrochen. Das ist eine Sucht. Das ist nicht, ich gehe halt gerne auf den Karneval oder ich gehe halt gerne reisen. Das sind Süchte. Und diese Süchte, bei einer Sucht geht es immer darum, dass die ein Teil von uns werden wollen. Die wollen unsere Identität bestimmen und die sagen uns, das ist extrem wichtig, Markus, für dein Wohlbefinden bin ich extrem wichtig. Also wenn du mich nicht mehr hast, dann ist dein Wohlbefinden gefährdet. Und vielleicht, wenn du dir denkst, wie gesagt, ich habe keine Sucht, dann versuch doch damit aufzuhören, mit irgendwas. Dann siehst du ganz schnell, dass es eine Sucht ist. Es ist so. Und ich sage das nicht von oben herab, das ist in meinem Leben nicht anders. Und wie gesagt, Süchte wollen auch immer im Verborgenen bleiben. Und dann kommen Menschen, die wollen dir helfen, aus dieser Sucht rauszukommen. Und so funktioniert auch Sünde. Diese Menschen werden zu einer Bedrohung für dich, weil sie dir ja was wegnehmen wollen. Jetzt spricht dich jemand drauf an, hey, du hast da, ich glaube, du bist da irgendwie gefangen in irgendwas. Dann ist dieser Mensch plötzlich eine Bedrohung für dich, weil Sünde und Sucht wollen nicht aufgegeben werden. Also sind all die Menschen um mich herum, die mir helfen wollen, mit meinem Verhalten, mit meinem sündigen Verhalten klarzukommen, das sind plötzlich Feinde. So funktioniert Sünde. Im Verborgenen, Sünde redet mir ein, du Markus, du brauchst das, damit es dir gut geht. Und alle Menschen, die mich darauf ansprechen, sind meine Feinde. Es ist ein bisschen einfach, aber ich glaube, so funktioniert Sucht und Sünde. Das nächste sind Verletzungen. Und Verletzungen sind all die Dinge in unserer Vergangenheit, wo wir negativ erfahren haben. Und das kann alles sein. Und meistens waren es Situationen, über die ich keine Kontrolle mehr hatte. Also Verletzungen entstehen, wenn ich wehrlos bin. Das kann Missbrauch im Kindesalter sein. Das können harte und kritisierende Worte sein. Das können Verurteilungen sein. Das kann Verrat durch den Ehepartner oder Menschen sein, die einem nahestehen. Und ich bin machtlos. Ich werde missbraucht im Sinn von, man redet schlecht über mich oder man kritisiert mich und ich habe nicht mehr die Kontrolle darüber. Und das verletzt mich und meistens bleibe ich niedergeschlagen und verwundet auf der Straße liegen. Und Vergebung ist viel, viel, viel schwerer, wie an Wut und Zorn festzuhalten. Das weiß ich. Obwohl eben, das ist diese Sklavenmentalität. Wir wissen, dass Wut und Zorn uns gefangen hält, aber wir haben uns so daran gewöhnt, daran festzuhalten, dass Vergebung ja mein Leben verändern würde. Und dann müsste ich mich ja anders verhalten. Ich müsste mit diesem Menschen anders umgehen. Und das schaffe ich nicht, weil mich selbst dieser Wut und dieser Zorn, den ich habe, der mich eigentlich aufrisst, ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich gar keinen Ausweg mehr finde. Und die Bibel drückt es ganz gut aus. Also uns muss einfach klar sein, dass unvergebene Schuld oder unvergebene Verletzungen, Wut und Zorn sind immer ein Türöffner für den Teufel in unserem Leben. Das ist so, wenn ich Wut und Zorn in meinem Leben habe, ist die Tür ein Spalt offen und der Teufel setzt seinen Fuß rein in mein Leben und es wird mein ganzes Leben beeinflussen. Und die Bibel sagt das so, im Epheser 4 heißt es, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Unvergebene Schuld, unvergebene Verletzungen schaffen Raum für den Teufel in meinem Leben. Das ist so. Und deshalb sagt die Bibel, vergebt einander von Herzen. Nicht, weil Gott denkt, Vergebung ist einfach, sondern weil Gott weiß, dass wenn wir nicht vergeben, wenn wir unsere Verletzungen nicht loslassen, geben wir dem Teufel in unserem Herzen Raum. Eben dann kommt Zorn und Wut und Groll und Abneigung und Ablehnung. Und Gott hat uns diesen Kelch da, das ist dieser zweite Kelch der Befreiung, irgendwie klappt es heute nicht, angeboten, weil er möchte, dass wir diese Hindernisse, Sünde und Verletzungen überwinden können. Das ist das Angebot, das Gott uns macht. Und ich glaube, es gibt noch was anderes, was uns helfen kann. Also einmal braucht es eine gute Gemeinschaft und das andere ist Bekennen. Ich bekenne Schuld. Und wenn ich meine Schuld bekenne, Dann sagt die Bibel, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, das hast du vorhin so schön vorgelesen, wenn wir einfach sagen, ich habe keine Schuld, dann machen wir sogar Gott zum Lügner. Wir sagen, Gott, du bist ein Lügner. Und das ist das eine, wir bekennen Gott unsere Schuld. Und wir wissen, uns wird sofort vergeben. Das ist das Gute am Bekennen. Wir sagen oft, oder ich hab das meiner Gemeindeleitung auch schon mehrmals gesagt, wir sagen, ja Gott, du weißt ja um alles. Also müssen wir es nicht mehr bekennen. Doch, wir müssen es bekennen. Gott weiß sehr wohl um alles. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir das aussprechen. Weil wir dann eben diese Reinigung erfahren, diese Vergebung erfahren. Und das andere ist, ich glaube, das gehört dazu. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wir leben im Jahr 2022, wir haben die Reformation vor 500 Jahren. Als die Reformation kam, wurde alles, was katholisch ist, den Bach runtergeschmissen. Und damit wurde leider auch die Praxis der Beichte von Bord geworfen. Und Beichten heißt nicht, ich gehe zu einem Priester oder zu einem Papst und beichte da meine Sünden, sondern Beichte heißt, ich bekenne dir meine Schuld. Ich sag's dir. Und Dietrich Bonhoeffer hat diese Beichte wieder entdeckt. Und er hat dazu ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Gemeinsames Leben. Und da beschreibt er, was das für eine Befreiung sein kann, eben uns einander unsere Schuld zu bekennen. Ich glaube, Schuld bekennen, wie es im ersten Vers heißt, das vergibt mir meine Schuld. Sünden voreinander zu bekennen, hilft mir, nicht mehr schuldig zu werden. Man nennt das bilaterale Verantwortung. Ich habe Menschen in meinem Leben, mit dem rede ich regelmäßig und dem sage ich, was ich angestellt habe. Ich rede mit dem darüber. Und dieser Mensch redet auch mit mir über seine Verfehlungen. Und es ist wie beim Sport, wenn ich joggen gehe und ich bin allein, habe ich keinen Bock. Habe ich einen Partner, dann mache ich mich auf. Dann weiß ich, es ist jemand an meiner Seite. Und ich glaube, wenn wir Menschen wollen, dass wir heil werden, braucht es einen Menschen in deiner Gegenwart, der Gott liebt und der dich liebt. Und dem bekenne ich meine Schuld. Weil sobald ich meine Schuld bekenne, diesem Menschen, und er mir seine Schuld bekennt, hat das keine Macht mehr über mich, weil es ans Licht kommt. Und ich werde motiviert, wenn ich weiß, in 4 Wochen rede ich mit ihm wieder, ist wieder mal Bekenntniszeit, dann weiß ich, ich will dem nicht schon wieder denselben Mist erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Das motiviert mich, weil ich diese Menschen gegenüber, ich habe dem auch eine Verantwortung für mich übertragen. Es motiviert mich wie beim Sport. Angenommen, also ich bin nicht pornografiesüchtig, aber angenommen, ich bin pornografiesüchtig und mein Kollege ist es auch. Und jetzt muss ich dem alle 4 Wochen erzählen, dass ich schon wieder irgendwie Mist gebaut habe. Das wird mich irgendwann mal so nerven, dass ich es aufhören werde, weil ich weiß, ich will das dem nicht mehr sagen. Ich schäme mich auch vor dem. Das ist diese Zweierschaft, die wir brauchen. Und es ist auch diese Beichte, und das ist leider verloren gegangen. Man beichtet heute nicht mehr, eben weil man ja sein Gesicht nicht verlieren will. Aber wir legen unsere Masken nieder und zeigen Gesicht. Und wer heil werden will, wer ganz werden will, dem empfehle ich ganz dringend, sich eine Person zu suchen, die Gott liebt und die dich liebt. Und mit dieser Person in eine Zweierschaft zu gehen und dann genau dieses Bekenntnis zu machen. Ich glaube, das Bekenntnis oder dieses Bekennen, hat eine göttliche Dynamik. Sobald ich vor einem anderen Menschen das eben ausspreche, wenn ich anderen Menschen meine Fehler und meine Verletzungen, Probleme und Zu- und Fehltritte bekenne, dann setzt es was in Kraft. Weil ich sage dem Reich der Finsternis, hey, ich bin bereit für Veränderung in meinem Leben. Ich bin bereit für Veränderung in meinem Leben. Und ich übernehme Verantwortung für das, was ich tue. Ich nehme Verantwortung über mein Denken und damit zeige ich dem Feind, hey, weißt du was, ich habe da jemanden. Und mit dem rede ich und ich und ich gestehe mir meine Fehler ein. Gott hat uns so geschaffen. Ich glaube, Gott hat genau gewusst, oder Jesus hat genau gewusst, in diesem Kampf, in dem wir drinstecken, mit Verletzungen und Sünde, ist die Hälfte von dem Kampf, geht dafür drauf, sich die Wahrheit einzugestehen und mit anderen Menschen darüber zu reden. Das ist der große Kampf. Also ich weigere mich oft, Wahrheit, also wenn Menschen, also man will sich ja, man sieht sich ja immer besser, als man wirklich ist. Und dann jemandem zu sagen, eigentlich bin ich gar nicht so toll. Eigentlich bin ich ein totaler Egoist oder ich bin ein Geizkragen oder ich bin manchmal ein schlechter Vater oder irgendwas. Das kostet extreme Überwindung. Aber wenn ich das tue, dann sage ich, Reich der Finsternis, hier Mann, jetzt kriegst du eine auf die 12. Weil ich es bekenne und weil ich Verantwortung übernehme und weil es dadurch ans Licht kommt. Ein anderer Weg, Befreiung zu erlangen, ist immer wieder Jesus zu sagen, dass er der Herr in meinem Leben sein soll. Und zwar über alle Bereiche. Und das Ding ist, wir haben es vorhin gehört in diesem Text, den du vorgelesen hast aus Hesekiel. Das steht auch nochmal in Hesekiel 18 und steht auch nochmal bei einem anderen Propheten. Das Volk Israel hat die Gebote bekommen. Und diese Gebote sollten dem Volk Israel helfen, ihr Verhalten zu verändern. Das ist der alte Bund. Aber Verhalten wird nicht verändert, wenn ich kein neues Herz habe. Ich brauche ein neues Herz und ein neues Herz verändert mein Verhalten. Immer wenn ich hergehe und versuche, mein Verhalten zu ändern, werde ich kläglich scheitern. Ich schaffe das nicht, weil Verhalten ist was Äußerliches. Ich brauche ein neues Herz. Und von diesem neuen Herzen wird sich mein Verhalten, mein Denken, mein Geist verändern. Und deswegen sagt Hesekiel, es ist dieser neue Bund. Ich mache in euch drin ein neues Herz. Ich möchte euer Herzen verändern, damit sich euer Verhalten verändert. Und oft genug, ich kenne das aus meinem Leben, möchte ich weder mein Verhalten ändern, noch mein Herz verändern. Ich möchte eigentlich veränderte Umstände. Und das führt mich dann wieder dazu, dass ich mich anstrenge, ich will das verändern, dann verändere ich wieder mein Verhalten, dann merke ich, das klappt nicht, dann bin ich wieder frustriert. Und ein Weg zur Befreiung heißt, dass ich Gott sage, Herr Jesus, verändere mein Herz. Ich brauche ein neues Herz. Und ich danke dir, dass ich übrigens schon eins habe. Ich bitte um ein neues Herz und ich danke dir, dass du mir ein neues Herz gegeben hast. Und das heißt, dass ich jeden Tag zu Gott komme und ihm sage, ich brauche ein neues Herz. Und oft genug bitte ich Gott, dass er mein Verhalten ändert. Aber das funktioniert nicht, weil es beim Volk Israel auch nicht funktioniert hat. Wir brauchen neue Herzen. Und durch diese neue Herzen wird sich unser Verhalten verändern. Und da drüben steht jetzt dieser Kelch der Befreiung, symbolisch. Und jeder, der diesen Prozess angehen möchte, der kann jetzt einfach daraus trinken. Und dieser Prozess beinhaltet, such dir jemanden zum Reden, zum Bekennen. Mach Jesus bitte Jesus einfach permanent und immer wieder darum, dass er dir ein neues Herz schenkt und dankt ihm bereits für das neue Herz. Und hör auf, dich selber anzustrengen, dein Verhalten zu verändern. Das schaffst du nicht. Du wirst enttäuscht, du wirst niedergeschlagen und geh vor allem deine Verletzungen an und mach klar Schiff in deinem Leben mit anderen Menschen und mit Situationen. Und dafür braucht es eben eine Zweierschaft mit einem Menschen, der dich liebt und der Gott liebt. Und vielleicht hilft dir dieses kleine Gebet hier, wenn wir jetzt aus diesem Kelch symbolisch trinken, dass wir einfach bekennen, Vater, ich bekenne dir meine Sünden und danke dir, dass du treu und gerecht bist, mir all meine Schuld vergibst und mich von jeder Ungerechtigkeit reinigst. Herr, gib mir den Mut und die Weisheit, auf die Menschen zuzugehen, die dich und mich lieben, um ihnen von meinen Kämpfen und Fehlern zu berichten, damit ich Heilung erfahre. Sei du der Herr über jeden Bereich meines Lebens. Und jetzt seid ihr herzlich eingeladen, wie gesagt, aus diesem Kelch zu trinken. Vielleicht würde die Band, wenn sie Zeit und Lust hat, einfach dazu ein A cappella-Stück spielen, genau.